بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, wir haben in der letzten Episode über die Erziehung des Propheten geredet, mit der er seine Gefährten, seine Sahaba, zu standhaften, überlegten Individuen erzogen hat. Und heute wollen wir über eine Methode reden, die der Prophet angewandt hat, als Reaktion auf die Bekämpfung des Islam in Mekka. Also eine organisierte, eine befohlene Reaktion vom Propheten a.s. auf die Bekämpfung in Mekka, für einige Muslime in Mekka, und das ist die Hijra. Was heißt Hijra? Hijra heißt auf Deutsch Auswanderung. Die meisten Menschen, wenn sie die Hijra, oder die meisten Muslime, wenn sie das Wort Hijra hören, denken sie an die Hijra von Mekka nach Medina. Das heißt sozusagen die Hijra von Da'ul Kufr zu Da'ul Islam. Vom Haus des Kufrs zum Haus des Islam. Aber hier mit der Hijra, von der wir heute reden, ist eine andere Hijra gemeint. Ein Hijra, die im Rajab des 5. Jahres nach der Entsendung des Propheten a.s. stattgefunden hat und die nach Habascha ging. Habascha ist das arabische Wort für Abyssinien. Abyssinien ist in der heutigen Zeit Eritrea und Äthiopien. Das heißt, im 5. Jahr, im Monat Rajab, nachdem der Prophet a.s. entsandt wurde, ist eine Gruppe von Muslimen, und zwar 12 Männer und 4 Frauen, sind sie nach Abyssinien ausgewandert. Wir wollen darüber reden, wie es dazu kam. Wir wollen darüber reden, wie es genau abgelaufen ist, warum der Prophet a.s. gerade Abyssinien ausgewählt hat, warum nicht Jemen, warum nicht Ägypten, warum nicht irgendeine Stadt in dem heutigen Saudi-Arabien. Und wir wollen dann darüber reden, was die Weisheit dahinter war, was der Prophet a.s. damit erreichen wollte. Wie fing diese Hijra an? Wie lief diese Hijra genau ab? In der Mitte des 4. Jahres, nachdem der Prophet a.s. entsandt wurde die Bekämpfung der Muslime immer stärker. Folterung etc. Folterung, Beschimpfung, Boykott, alles Mögliche. Schlimmste Bekämpfung. Und daraufhin haben die Muslime darüber nachgedacht, wie sie dieser Bekämpfung entgehen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dann in Surah 39, also die Surah Zumar, einen Hinweis gesandt. Er hat gesagt, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ دُنْيَا حَسَنَا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Das heißt, die im Diesseits Gutes tun, denen wird Gutes gewährt. Und die Erde Allahs ist weit, breit. Das heißt, auf der Erde findet man genug Platz für alle Menschen sozusagen, beziehungsweise hier soll damit ausgedrückt werden, dass derjenige, der wirklich will, dass der eine Möglichkeit finden wird, einen Platz zu finden, wo er Allah subhanahu wa ta'ala dienen kann. Denn wie ich schon gesagt habe, die Hijra, an die meisten denken, ist die Hijra von Mekka nach Medina. Von Da'ul Kufr zu Da'ul Iman. Aber hier haben wir es mit einer Hijra zu tun, mit einer Auswanderung von Da'ul Khawf, von dem Haus der Angst, der Unsicherheit, zu Da'ul Amn, zu einem Haus bzw. einem Land, wo Sicherheit herrscht. Da'ul Kufr ist hier Mekka unter den Quraysh, wo die Muslime gefoltert wurden, bekämpft wurden. Und Da'ul Amn, das Haus der Sicherheit, ist hier, wie gesagt, schon Habascha, Abyssinien, wo die Menschen, die Muslime, unter der Herrschaft eines nicht-muslimischen Führers, nämlich Ashuma ist sein Name, Najashi auf Arabisch, beziehungsweise Negus auf Deutsch ist sein Titel. Viele denken, Negus wäre sein Name oder Najashi wäre sein Name. Aber Najashi ist kein Name, sondern Najashi ist sein Titel. So wie Kaiser kein Name ist. Kaiser Augustus, das ist nicht sein Name, ist nicht Kaiser, sein Name ist Augustus. Kaiser ist sein Titel oder Papst. Papst Franziskus, sein Titel ist Papst, sein Name ist Franziskus beispielsweise. Okay? Das heißt, er ist sein Titel, er heißt Ashuma. Unter der Führung, beziehungsweise unter der Herrschaft dieses Herrschers, konnte man sicher leben. Das heißt, wie gesagt, in der Mitte des vierten Jahres wurde die Bekämpfung härter, die Muslime dachten darüber nach, was sie tun können, Und Allah sandte Sure Summa herab, diesen Vers, Sure Summa Vers 10, wo darauf hingewiesen wird, welche Methode es gibt, nämlich Auswanderung. Das wird darauf, hingewiesen. Der Prophet a.s.w. sagte, لو خرجت من الأرض حبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. Wenn ihr nach Habasha auswandern würdet, das heißt ihr, die ihr gefoltert werdet, dem Unrecht angetan wird, dort gibt es einen König, unter dessen Herrschaft niemandem Unrecht angetan wird. Ja? So, hier muss man erstmal auf eine Sache eingehen. Die Sahaba haben also hier einen Ausweg gesucht, einen Ausweg von der Pein. Was zeigt uns das? Es ist nicht falsch, wenn es einem schlecht geht, wenn man für Allah verfolgt wird, einen Ausweg zu suchen und ein Land zu suchen, wo man frei den Islam praktizieren kann. Was falsch ist, ist, wenn man den Islam aufgibt oder von den Grundlagen des Islams etwas aufgibt. Das ist falsch. Weil das ist etwas, was einige Leute nicht verstehen. Man muss hier den Mittelweg finden. Die einen Leute sind diejenigen, die den im Islam nachlassen. Die anderen sind diejenigen, die einfach nur einen Ausweg suchen mit weltlichen Mitteln. Das ist ein legitimer Ausweg. So. Dann, im Rajab des 5. Jahres wanderte dann 12 Männer und 4 muslimische Frauen aus. Das war eine Nacht- und Nebelaktion. Das heißt, sie sind in der Nacht extra im Geheimen ausgewandert, sodass sie niemand sehen konnte, um zu entkommen. Was zeigt uns das wieder? Das zeigt uns wieder etwas, ein Fehlverständnis von einigen Leuten, die denken, Tawakkul wäre, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Dem ist nicht so. Sondern das sind weltliche Sicherheitsvorkehrungen. Dass man beispielsweise in der Nacht auswandert. Oder wie der Prophet a.s.w. beispielsweise einer Schlacht eine Rüstung getragen hat. Oder Wachen aufgestellt hat. Das sind alles weltliche Dinge und die haben nichts mit mangelndem Vertrauen auf Allah zu tun. Sondern die Grundlage im Islam ist, man schöpft alle weltlichen Gründe aus, um den Sieg zu erlangen, um einen Vorteil zu erlangen. Alle weltlichen Dinge natürlich, die erlaubt sind. Und dann vertraut man auf Allah. Oder wie man so schön sagt, wie der Prophet sagte, man soll das Kamel zuerst festbinden und dann auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. So, also im Rajab des 5. Jahres in einer Nacht- und Nebelaktion wanderten sie hinaus. Und als die Quraysh das mitbekommen haben, das heißt die Mushrikun der Quraysh, die Götzen, die als erst mitbekommen haben, was haben die getan? Die haben die verfolgt. Aber es standen zwei Schiffe bereit und sie sind dann mit den Schiffen, ja, sind sie ausgewandert. Hier folgende Sache, die man bedenken muss. Warum haben die Quraysh, die Mushrikun der Quraysh, warum haben sie verfolgt? Sie hätten doch normalerweise froh sein müssen, dass sie weg sind. Ja? Die Frage sollte man sich mal stellen. Und hier ist Folgendes zu beachten. Und das ist etwas, was wir auch in der Dauer in Deutschland im Hintergrund behalten müssen. Es ist so, dass der Satan bestimmte Kuffar auch anstachelt, den Islam zu bekämpfen und ihn Ängste einjagt. Oder bestimmte Kuffar anstachelt. Es ist auch so, dass die Kuffar Angst bekommen. Allah sagt, Sanulki fi kulubi alladhina kafaru ur-ru'b. Wir werden in die Herzen derjenigen, die den Glauben verweigern, Furcht einflößen. So. Und das führt zu der Bekämpfung. Und hier könnt ihr euch fragen, warum dieses ganze Leid? Warum kommt nicht einfach der Sieg sofort? Und hier ist ganz einfach zu sagen. Der Prophet a.s.w. sagt uns, beziehungsweise Allah sagt uns im Koran, in Surah 29, Alif, Lam, Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَيُتْرَكُوا أَيَّكُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَيُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Alif, Lam, Mim, haben die Menschen nicht darüber nachgedacht, haben die Menschen gedacht, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Dabei haben wir schon diejenigen vor ihnen auf die Probe gestellt, auf das Allah die in Kenntnis macht, die wahrhaftig sind. Also die nicht nur einfach sagen, wir glauben, aber haben kein Glauben im Herzen, auf das Allah diejenigen kenntlich macht, die lügen. Die sagen zwar mit ihren Mündern, dass sie gläubig sind, aber sie sind keine Gläubigen. Das heißt, das ist eine Probe. Die zweite Sache ist, und das ist etwas, was der Prophet sagt, in Itham al-Jazam, Itham al-Bala, der größte Lohn kommt mit der größten Probe. Umso stärker die Probe ist, umso größer ist der Lohn. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, sagt der Prophet auch, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَانَ الْأَنْبِيَا ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ. Die Menschen, die die größte Probe kriegen, sind die Propheten, dann die ihnen am nächsten sind, dann die ihnen am nächsten sind. Und die nächste Sache ist, dass Allah durch die Probe den Gläubigen die Sünden abzieht. So sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, مَا يُسِيبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَسَبٍ وَلَا هَمٍ وَلَا غَمٍ وَلَا أَذًا وَلَا حُزٍ حَتَّى شَوْكَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِيَا مِنْ خَتَيَّهُ. Das heißt, der Muslim, der wird von keinem Mühsal, von keinem Leid, von keinem Schaden, von keiner Trauer, von keiner Gram getroffen, nicht mal ein Dorn, der ihn sticht, außer Allah durch von seinen Sünden abzieht. Das ist der Sinn, der hinter der Probe steckt. So. Das heißt, sie sind ausgewandert. Und die Hijra nach Habascha, hier muss man erwähnen, sind eigentlich zwei Auswanderungen. Die erste Auswanderung, wie ich schon gesagt habe, im fünften Jahr, im Monat Rajab, im fünften Jahr nach der Entsendung. Und sie kamen dann kurze Zeit später wieder. Ja, im Shawwal kamen sie dann wieder. Wir haben Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal. Okay? Das heißt, circa 3 Monate später kamen sie wieder. Warum kamen sie wieder? Das ist hier jetzt ein wichtiges Thema für diejenigen, die sich mit Scheinargumenten von Islamfeinden, beschäftigen. Die satanischen Verse. Es wird behauptet, dass der Prophet alayhi salatu wasalam, weil er die Mekkaner gewinnen wollte, gesagt hätte, den Koran rezitiert hätte und gesagt hätte, dass man von den Götzen der Quraysh auch Fürsprache erlangen kann. Dies ist in Sure 53 und die Geschichte ist ganz einfach zu erklären. Der Prophet hat Sotun Najm vorgelesen und am Ende der Sure sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Fasjudu lillahi wa abudu. Das ist in Sure 53, Vers 62. So werft euch vor Allah nieder und dient ihm. Und daraufhin, die Quraysh, die dort saßen, waren so überwältigt von den Versen, dass sie sich mit niedergeworfen haben und Sujud gemacht haben. Sie haben sich mit niedergeworfen und Sujud gemacht. Und jetzt brauchen sie danach eine Ausrede. Das heißt, der Prophet liest vor der Kaaba, während die Gruppe gerade nach Abessinien ausgewandert ist, ja, liest er diese Sure vor und die Götzen der Quraysh hören zu und sind so überwältigt von dem Koran, dass sie am Ende, als Allah sagt, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا, so werft euch vor Allah nieder und dient ihm, dass sie selber mit zu Boden gefallen sind, um Allah, Sujud zu Allah zu machen. Und jetzt haben sie danach behauptet, weil sie sich geschämt haben, weil sie von anderen getadelt wurden, haben sie behauptet, ja, wir haben uns nur niedergeworfen, weil er behauptet hat, dass man von unseren Götzen, ja, von Lat und Uzza und Manat, dass man von denen auch Fürsprache erlangt, also von den typischen Götzen, die Quraysh anbeten, dass man von denen Fürsprache erlangen kann. Das ist die ganze Geschichte. Das heißt, wenn euch mal irgendjemand kommt, von Orientalisten, die euch erzählen wollen, ja, der Prophet, der hat dann danach erzählt, das waren satanische Verse, die ihm eingegeben wurden. Es ergibt auch gar keinen Sinn. Lest euch die Sure 53 durch. Vom ganzen Kontext her geht es dort um Tauhid. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, hier einen Vers hineinzusetzen, dass man von den Götzen Fürsprache erlangen kann. Das würde die ganze Botschaft zunichte machen. Ja, das heißt, diese Geschichte ist eine erlogene Geschichte und dann werden immer irgendwelche Aussagen genommen von irgendwelchen Gelehrten, die irgendwo etwas gesagt haben über eine Überlieferung. Deswegen, wenn ihr mit dieser Sache konfrontiert wird, wisset, das ist eine Lüge. Okay? So, was ist daraufhin passiert? Und das war im Ramadan. Und sie sind dann, wie gesagt, im Shawwal, also im Ramadan hat der Prophet Sotum Najm die 53 Sure vorgelesen Und im Shawwal sind die dann zurückgekehrt. Shawwal ist der Monat nach Ramadan im Mondkalender. So. Man, also dieses Gerücht ist dann bis nach Habascha gedrungen und die Muslime dort haben sich gefreut. Sie sind zurückgekehrt nach Mekka und kurz vor Mekka, es wird gesagt, haben sie Boten nochmal nach Mekka reingeschickt und dann wurde ihnen klar, dass diese Sache ein Gerücht gewesen ist, das nicht stimmt. Ich möchte jetzt, dass ihr euch mit mir in die Lage der Muslime in Mekka hineinversetzt. Versetzt euch mit mir in deren Lage rein. Stellt euch vor, dieses Gefühl, sie sind auf einmal ausgewandert. Das ist so schwer. Glaubt es mir, eine Reise zur damaligen Zeit, wenn ihr mal durch die Wüste gereist seid, ja, mit einem Auto oder durch die Wildnis, wo es heiß ist, wo es kein Wasser gibt, dann wisst ihr, so eine Reise ist lebensgefährlich. Wenn du dich verirrst, verdurstest du. Wenn du nicht, dann hast du nicht genug Wasser und du wirst in der Wüste umherirren. Benu Israel sind 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt. Und es ist brandgefährlich. Du findest kein Wasser und verduchst. Es sind schon so viele Menschen gestorben in der Wüste, weil es kein Wasser gibt. Ihr müsst euch vorstellen, was das für Strapazen waren. Den ganzen Weg, tausende Kilometer von Mekka bis nach Jemen und von Jemen dann mit dem Schiff rüberzusetzen. Stellt euch vor, mit so einem Schiff hier, ja, auf dem Meer. Das war lebensgefährlich gewesen, ja, für die Sahaba. Und jetzt sind sie in einem fremden Land, wo eine andere Sprache, Amharisch, gesprochen wird, im Grunde genommen. Sie sind in einem mehr oder weniger fremden Land mit 16 Mann und beziehungsweise 12 Männer und 4 Frauen. Und es ist schwierig. Und jetzt freuen sie sich, ja, ich kann zurück in meine Heimat. Und kurz vor Mekka wird ihnen klar, dass alles ein Gerücht. Dies ist psychologisch eine sehr, sehr wichtige Sache. Eine Niederlage nach einem Sieg, beziehungsweise ein Rückschlag nach einem erhofften Sieg, ist ein besonders schwieriger Rückschlag. Das ist wie beim Fußball. Wenn ihr seht, eine Mannschaft, die führt 2-0 und kriegt dann den Anschlusstreffer, dann fängt sie meistens an zu wackeln. Aber hier sieht man, dass die Sahaba, die ausgewandert sind, standhaft geblieben sind. So. Die Sahaba haben sich dann in drei Gruppen unterteilt, bei dieser ersten Hijra nach Abessinien. Ja? Das heißt im 5. Jahr. Weil später sind die dann, nachdem sie zurückgekehrt sind, sind dann nochmal mehr Leute mit ausgewandert, da kommen wir gleich zu. Ihr müsst euch vorstellen, das war jetzt eine super schwierige Situation für die gewesen. Ein Teil ist wieder sofort, ohne in Mekka einzudringen, zurück nach Abessinien. Ihr müsst euch das mal vorstellen, die sind gerade tausende Kilometer gekommen und gehen jetzt wieder zurück. Ein anderer Teil hat was gemacht? Sie sind geheim nach Mekka rein, ja? Und ein anderer Teil ist öffentlich reingegangen im Jiwar von einflussreichen Personen. Jiwar heißt im Schutz einer Person. Zu diesen Personen gehört zum Beispiel Uthman ibn Maz'un, von dem gesagt wird, dass er der Führer war dieser ersten Hijra nach Abessinien. Andere sagen, Uthman ibn Affan war der Führer. So. Was passierte danach, nachdem sie jetzt wieder zurückgekommen sind? Das heißt, die Quraysh haben sie erst verfolgt, dann kamen und später kamen sie dann wieder. Jetzt haben die Quraysh die Muslime noch mehr gefoltert, noch mehr bekämpft. Und sie haben denen sozusagen ein Ausreiseverbot gegeben. Die wollten nicht, dass die ausreisen, nochmal hierzu zu kommen. Weil ich das eben übersprungen habe, eigentlich sagen wollte. Warum wollten sie sie nicht auswandern lassen? Angst, erstens, dass sie stärker zurückkehren. Angst, dass sie eventuell die wirtschaftlichen Beziehungen zu Abessinien kaputt machen. Und Angst, dass sie es eventuell schaffen, das große Reich der Abessinien, vom Negus, zum Islam zu bringen. Das war die Angst, die sie gehabt haben. Und deswegen wollten sie sie nicht auswandern lassen. Die nächste Sache war, dass viele von denen, die ausgewandert waren, nicht zu den Armen gehörten, nicht zu den Schwachen gehörten, sondern zu einflussreichen Familien gehörten. Und deswegen war das sozusagen eine Blamage für die Quraysh gewesen. Die wollten sie nicht über sich ergehen lassen. Wenn Personen aus den einflussreichsten Familien auswandern müssen, weil es keine Religionsfreiheit gibt, das ist eine Blamage. Und diese Blamage, die wollten sich nicht vor dem Negus, vor dem Führer der Abessinier blamieren. Okay. Wie gesagt, und dann kam es halt später zu der zweiten Auswanderung. Es wird als zweite Auswanderung nach Abyssinien, ja, von Darul Khauf zu Darul Amn genannt. Und da sind dann 83 Männer und 18 Frauen ausgewandert. Jetzt sind mehr Leute ausgewandert. Warum? Weil denen erzählt wurde, dass in Abyssinien gut ist und dass in Abyssinien schön ist, dass sie dort Freiheit haben. Das heißt, dieser Rückschlag, dieser offensichtliche Rückschlag hatte doch irgendwo einen Vorteil gehabt. Und so ist das meistens, merkt euch eins. Immer wenn es irgendwo einen Rückschlag gibt, bringt Allah subhanahu wa ta'ala irgendwie einen anderen Segen rein, mit dem man nicht gerechnet hat. So, jetzt ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum ist der Prophet a.s.w. ausgerechnet nach Abyssinien ausgewandert? Wir stellen uns diese Frage, weil wir daraus etwas sehr, sehr Interessantes ableiten können. Der Prophet a.s.w. hatte weltliches Wissen und Planung und Organisation in seinem Handeln. Denn es gibt heutzutage leider einige Muslime, die denken, das Wissen, was sie suchen müssten, wäre einzig und allein das religiöse Wissen. Schauen wir uns einfach mal an, welche Alternativen es gab, und dann leiten wir einige Weisheiten daraus ab, inshallah. Als Alternative gäbe es beispielsweise, der Prophet hätte sagen können, geh zu irgendeinem arabischen Stamm. Aber das Problem mit den arabischen Stämmen war, dass sie meistens eine große Ehrfurcht vor den Quraysh hatten. Und deswegen wäre dort keine Sicherheit gewährleistet gewesen. Zweitens, er hätte sagen können, geht nach Yathrib. Das heißt, ein arabischer Stamm nicht um Mekka herum, sondern etwas weiter weg. Yathrib ist das, was später Medina wurde. Aber Yathrib, dort gab es die ganze Zeit über Krieg und es war ziemlich unsicher. Ja? Das heißt, kurz davor gab es noch einen großen Krieg und die Situation war noch unsicher, ungewiss. Und es gab dort die Juden, ja, von denen nicht zu erwarten war vom Propheten aus, a.s.w., dass sie auf den Propheten gut reagieren. Das heißt, es ging wieder um die Sicherheit, es war keine Sicherheit gewährleistet. Die dritte Sache war Irak. Aber der Irak, da wurde auch Arabisch gesprochen. Weil ihr müsst euch vorstellen, Abyssinien war ziemlich weit. Die arabischen Stämme, Medina, Irak oder Scham, Syrien, Jemen, Ägypten, ist näher für die Muslime als Abyssinien. Aber er hat Abyssinien und sie, außer jetzt Ägypten, sie sprechen alle Arabisch. Außer Ägypten. Und in Abyssinien wird Arabisch nicht gesprochen, sondern Amharisch, auch wenn der Negus Arabisch konnte und die führenden Personen. Aber Fakt ist, trotz dieser offensichtlichen Nachteile sieht man, dass er was gewählt hat, dass er Abyssinien gewählt hat. Irak war unter der Regentschaft der Perser, ein Weltreich. Das heißt für den Propheten a.s.w., hier ist eine Gefahr. Hier ist eine Gefahr, in Konflikt mit dem Weltreich zu kommen, in einer Anfangszeit, wo die Muslime noch schwach sind, wie eine Blume oder wie ein Baum. Ein Baum fängt an und ist erstmal dünn und er wird dann immer dicker, immer dicker. Und wenn am Anfang ein Wind zukommt, kann es sein, dass der Baum krumm wächst oder dass der Baum entwurzelt wird. Und hier genauso, der Prophet a.s.w. wollte zuerst gestärkt sein, dass die Muslime gestärkt werden. Dann Scham. In Scham gab es beispielsweise, das heißt, was heute Syrien, Palästina, Jordanien ist, gab es die Rassassiner, arabische Stämme, arabische Sprache, kein Seeweg, näher. Er hätte dorthin auswandern können, hat er aber nicht gemacht. Warum? Weil Scham unter der Leitung der Römer gewesen ist, beziehungsweise der Byzantiner. Wieder ein Weltreich und es ist davon auszugehen, dass er nicht mit denen in Konflikt kommen wollte. Das heißt, der Prophet a.s.w. war jemand, der die Realität um sich herum kannte, der sich mit der politischen Lage auskannte. Und deswegen ist es auch falsch, wenn es heutzutage einige Leute gibt, die sagen, man solle sich überhaupt nicht mit der Weltpolitik beschäftigen. Es ist Quatsch. So ist der Prophet a.s.w. nicht an die Welt herangegangen. Der hat Abyssinien nicht einfach so aus Jux und Dollerei ausgewählt, aus Spaß. Einfach so zufällig, sondern hier war ein Konzept hinter einer Organisation. Fünftens Jemen. Er hätte den Jemen wählen können. Die haben auch Arabisch gesprochen. Ja? Aber Jemen war unter der Führung wieder der Perser. Wieder dieselbe Geschichte. Sechstens Ägypten. Hätte nach Ägypten gehen können. Natürlich in Ägypten gab es nicht den Vorteil der arabischen Sprache, aber es gab einen Führer, der nicht besonders schlecht war, Mokaukas. Aber Ägypten war unter der Führung wieder, war beeinflusst von den Römern. Und deswegen wieder die Gefahr, mit diesem Großreich in Konflikt zu geraten in der Anfangszeit. Das heißt, der Prophet a.s.w. ist strategisch vorgegangen. Und der wichtigste Grund ist hier, und das ist das, was der Prophet a.s.w. in dem Hadith sagt, wenn ihr nach Habasche auswandert, nach Abessinien, dort ist ein Führer, der gerecht ist. Das heißt, wir Muslime lernen daraus, wenn wir heutzutage jemanden haben, wie den Najashi, einen nicht-muslimischen Führer, der gerecht ist, dann können wir auch davon profitieren, oder auch einen Nicht-Muslim, der gerecht ist. Er beschreibt ja einen Nicht-Muslim als gerecht. Ja, der hat natürlich später den Islam angenommen, das muss man dazu sagen. Das heißt, Gerechtigkeit und Sicherheit ist etwas, worauf der Prophet a.s.w. hier in dieser Zeit sehr viel Wert gelegt hat. Und man sieht hier wieder das überlegte Handeln des Propheten a.s.w. Jetzt stellen wir die Frage, was ist der Sinn dieser Hijra gewesen? Die Hijra von einem Ort, wo die Muslime Unsicherheit leben, bekämpft werden, gefoltert werden, zu einem Ort, wo sie unter einem nicht-muslimischen Herrscher leben, der sie die Religion frei praktizieren lässt und der gerecht mit ihnen umgeht und wo sie in Sicherheit leben. Was ist der Sinn? Erste Sache, Flucht vor Folterung, also erster Grund, Flucht vor Folterung, um den Iman zu schützen. Nicht jeder ist in der Lage, seinen Iman zu schützen, wenn er bekämpft wird. Das ist eine wichtige Sache und auch etwas, wo ich vielleicht manchmal Fehler gemacht habe in meiner Herangehensweise, dass ich die Leute um mich herum oder Leute, die unsere Vorträge hören, zu stark eingeschätzt habe. Nicht jeder ist dazu in der Lage. Es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Stärke von Iman. Es kam beispielsweise einmal ein Mann zum Propheten a.s., hat ein Ei aus Gold gegeben, hat gesagt, hier, das ist alles, was ich habe. Daraufhin hat der Prophet ihn indirekt getadelt und gesagt, es gibt Leute, die alles spenden und danach nach Spenden fragen, sinngemäß. Aber als Abu Bakr alles gespendet hat, was er hatte, hat er ihn dafür gelobt. Das heißt, die Menschen sind unterschiedlich. Das heißt, für manche ist es wichtig, der Folterung zu entgehen, der Bekämpfung zu entgehen, um ihren eigenen Iman zu schützen. Das zweite, es ging darum, die Quraysh zu erschüttern, beziehungsweise zu blamieren. Und das sieht man daran, wenn man sich die Namen anguckt von den Leuten, die ausgewandert sind, der ersten und zweiten Hijra. Da sehen wir Namen, und ich habe die mal hier aufgeschrieben, einige Namen als Beispiel, Zum Beispiel Uthman. Uthman war von ein Umawi. Von dem Stamm Banu Umayyah, ein führender Stamm, okay? Das heißt, er ist eine Person, die von einem führenden Stamm, Ja'far ibn Abi Talib, war ein Hashimi, wieder von einem führenden Stamm. Abu Huzaifa ibn Utba, von Bani Abd al-Shams, wieder ein führender Stamm, und von Utba ibn Rabi'a, einer der großen Führer der Quraysh, einer der Hauptpersonen, die den Islam bekämpft haben. Dann Abdurrahman ibn Auf, war von Bani Zuhra, auch wieder ein großer, starker Stamm. Dann Mus'ab ibn Umair war von Bani Abd al-Dar, einer der ganz einflussreichen Stämme. Dann Az-Zubayr ibn al-Awam war von Bani Asad, vom Stamm Bani Asad, auch ein einflussreicher Stamm. Dann Uthman ibn Maz'un war von dem Stamm Banu Jumahi. Ja? Dann Abu Salama war von Banu Makhzum, auch der Stamm von Abu Jahl. Das heißt, man sieht hier, führende Personen sind extra ausgewandert, und das war sozusagen etwas, was ein Zeichen dafür war, dass hier Ungerechtigkeit herrscht. Dass hier eine besondere Ungerechtigkeit herrscht, wenn sogar diejenigen auswandern müssen, die zu den Stämmen gehören, die einflussreichsten Stämme sind. Und es wurde damit ausgedrückt, dass das hier kein Kommunismus ist, dass das hier ein System ist, wo also die Armen gegen die Reichen eine Rebellion führen, sondern hier sind einflussreiche Leute ausgewandert. Der dritte Grund ist, dass der Prophet ein zweites Standbein haben wollte. Der Prophet a.s. wollte ein zweites Standbein haben. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, es gab später immer wieder Korrespondenz zwischen den Propheten durch Boten mit den Leuten, mit den Gefährten in Abessinien. Und die Sahaba aus Abessinien sind aber erst nach Sulh Hudaybiyah, wo Sicherheit gewährt wurde, zurückgekommen. Und sie kamen dann erst im siebten, Jahr nach Hijra zurück. Das heißt, der Beweis dafür ist, für dieses zweite Standbein, die zwischen den Propheten und den Sahaben in Abessinien gab es Korrespondenz. Und die Sahaben in Abessinien sind aber erst zurückgekehrt im siebten Jahr nach Hijra, nach Sulh Hudaybiyah, und kamen, als der Prophet sich gerade nach Khaybar zur Schlacht aufgemacht hat. Was lernen wir dadurch? All diese großen Schlachten, Schlacht von Badr, Schlacht von Uhud, Schlacht von Khandaq, wo der Prophet diese Menge an Muhajirun gebrauchen hätte können, all diese Dinge sind an ihnen vorbeigegangen. Er hat sie nicht zurückgeholt. Warum? Weil er ein zweites Standbein für seine Religion haben wollte in einem anderen Land, wo Sicherheit herrscht. Falls die Muslime an der einen Stelle ausgerottet werden, haben sie ein zweites Standbein, wovon sie den Islam verbreiten können. Und deswegen sollten wir auch dieser Weisheit folgen und immer ein zweites Standbein haben. Des Weiteren gehörte zu den ersten Auswanderern die Tochter des Propheten Ruqayya, radiallahu anha, wodurch der Prophet zeigt, er gibt sogar seine Tochter weit weg auf eine gefährliche Reise, wodurch der Prophet zeigt, dass er mitmacht, dass seine Familie nicht ausgelassen wird, dass seine Familie eine Extrawurst hat. Heutzutage ist es sehr oft so, die Familie von einem Prinz, von einem König hat immer eine Extrawurst. Beim Propheten a.s. war es anders gewesen. Sie haben sozusagen an allen Fronten gekämpft. Überall Anstrengung gab. Anstrengung in Abessinien, Anstrengung in Mekka. Und später wurde auch noch Mus'ab ibn Umair, während diese Menschen dort waren, nach Medina geschickt. Wie gesagt, im fünften Jahr nach der Entsendung war die erste Hijra. Dann kommt das im fünften Jahr nach der Entsendung gab es die erste Hijra nach Abessinien, die erste Auswahl nach Abessinien. Dann kommt das sechste Jahr, siebte Jahr, achte Jahr, neunte Jahr, zehnte Jahr, elfte Jahr, zwölfte Jahr, dreizehnte Jahr. Und nochmal 7 Jahre in Medina, das heißt 14 bis 15 Jahre außerhalb vom Propheten, dann kehrten sie zurück. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.